Der Skandal wird aufgedeckt. Im Sommer 1948 geschah aber doch etwas. Und das führte tatsächlich bei den Leuten in den Behörden, die von Anfang an unbewusst Interesse daran hatten, mich als Sündenbock zu benutzen, zu Irritation und Panik. Sie spürten, das Ende schien doch zu kommen. Was geschah? Am 2. Juli 1948 publizierte die katholische Wochenzeitung De Linie einen Artikel ihres Redaktionsleiters auf der wichtigen letzten Seite unter dem Titel »Sterk Verhaal«, ein starkes Stück. Darin stand, dass ich seit Anfang Juni 1945 in Untersuchungshaft saß, dass dem Volk die Wahrheit über mich vorenthalten würde. Natürlich mit der Frage, warum? Und dann wurde die Geschichte aus dem Krieg auf einer Wochenzeitungsseite beschrieben. Es stand dort auch, dass durch mich erwiesenermaßen Tausende von Juden Aufschub vor Deportation erhalten hatten, dass keine Menschen durch meine Aktion ein Haar gekrümmt worden war. Eine Schande, dass ein solcher Skandal in Holland möglich sei. Kurz darauf sah sich die einzige jüdische Wochenzeitung gezwungen, durch ihren Chefredakteur einen Hauptartikel unter dem Titel »Weinreb« zu publizieren, auch mit der Frage, wie so etwas nun möglich sei. In diesem Artikel wurde auch darauf hingewiesen, dass Holland so einiges im Krieg und nachher den Juden gegenüber verbrochen hatte. Wie kommt solch eine Wende zustande? Zufall, muss man sagen. Ein ebenfalls in Untersuchungshaft gewesener Holländer, der zwar mit den Nazis sympathisiert, aber nichts getan hatte, wurde, weil er kein Fall war, nach fast 3 Jahren Untersuchung, die natürlich nie stattgefunden hatte, entlassen. Er kannte den Redakteur des Blattes De Linie. Und dem erzählte er von einem Juden, von dem er in der Haft sehr viel über die Bibel, die Welt und über Sinn und Bedeutung des Lebens gelernt hatte. Für ihn war es die große Wende im Leben. Auf die Frage des Redakteurs, warum dieser Mann denn verhaftet war, erzählte er einiges, was er natürlich nur von mir gehört haben konnte. Darauf hat der Redakteur selbst den ganzen Fall und seine Hintergründe recherchiert. Er konnte anfänglich nicht glauben, dass so etwas in Holland nach 1945 möglich sei. Er war auch fasziniert von dem, was er über meine Erlebnisse im Krieg vernahm. Mit einem bekannten Wochenblatt hinter sich konnte er doch einiges in Erfahrung bringen. Die Folge war der Artikel, der eine wahre Sensation bedeutete. Das jüdische Wochenblatt, das wie alles nach dem Krieg von jüdischer Seite her zionistisch war, musste jetzt natürlich nachziehen. Es war schon die Zeit, wo der besondere Richter den zweiten Vorstoß vorzubereiten hatte. In dieser Zeit zwischen den beiden Prozessen von 1947 geschah also einiges. Das jüdische Blatt schrieb davon, dass ich über den Zionismus eine sehr abweichende Meinung hatte. Man zitierte sogar einen vermeintlichen Ausspruch meinerseits über den Zionismus, aber man fand, hier sei ein Justizskandal im Gange. Der Fall wurde, wie er im Krieg ausgesehen hatte, sehr kühl objektiv beschrieben. Am Schluss hieß es, dass hier ein unmöglicher Skandal im Gange sei. Übrigens hatte ich nie das gesagt, was als mein Ausspruch über den Zionismus zitiert worden war. Nachher hat sich erwiesen, dass ein anderer kurz formulieren wollte, was er meinte, dass ich vom Zionismus hielt. Und so gab das Blatt meine Meinung in seinem Sinne wieder, nämlich der Zionismus sei eine psychopathische Zuckung eines krankhaften Chauvinismus. Nun, man schrieb es trotzdem mir zu. Und so blieb es in den kommenden Jahren, jedenfalls bis 1967. Ich wurde eine jüdische Angelegenheit. Eine zionistische Parteizeitung schrieb sogar, meine Aktion sei die einzige erfolgreiche Widerstandsaktion in Holland von jüdischer Seite für Juden während des ganzen Krieges gewesen. Allerdings schrieb sie auch, wir tun das jetzt natürlich mit der Waffe in der Hand, dem Feind offen gegenübertreten. Der Weinreb machte das noch auf die alte überholte Ghetto-Methode mit List und Klugheit. Ich würde sagen, wie konnten Juden in der Besetzungszeit mit Waffen den Nazis gegenübertreten? Im Warschauer Ghettoaufstand wurde aus der verzweifelten Not in der allerletzten Phase ein bewaffneter Widerstand. Der endete auch in der totalen Vernichtung jener Letzten. Sie wären auch sonst untergegangen. Nur wenige Einzelne konnten durch die unterirdischen Kanalisationsröhren entkommen. Ich ließ den Zionisten ihre Waffen, war nur befriedigt, dass die Juden sich jetzt auch endlich zu einer Stellungnahme für mich aufrafften. Mehr um ihretwillen, als dass ich davon viel für mich erwartete. Ich hatte doch ein ganz neues, altes Judentum wiedergefunden und war jetzt voll und ganz mit diesem Judentum beschäftigt. Den Artikeln im Katholischen Blatt und in der jüdischen Wochenschrift folgten weitere. Sie wurden immer heftiger, aus anderen Gründen, als mir lieb war. Aber jedenfalls war das Unrecht, der unglaubliche Skandal, jetzt aufgedeckt. Die Behörden schwiegen betreten. Es muss ihnen äußerst peinlich gewesen sein. Aber was sollten sie tun? Der zweite Prozess, der vom Oktober 48 musste noch stattfinden. Der eigens beauftragte alte, erfahrene Richter untersuchte. Nur ich wurde nicht befragt. Ich nehme an, dass mein Bericht vom April 46 zu fremd war für ihn, den holländischen Adligen, dass er einer ihm ganz unbekannten Welt entstammte. Gesehen hat er mich allerdings, als ich einigen Zeugen gegenübergestellt wurde. Diese Gegenüberstellungen waren auch sehr nützlich, denn die Zeugen haben in meiner Anwesenheit alle versagt. Ein paar Worte von mir genügten meist, um aufzuzeigen, dass sie ihre Schuld mir anlasten wollten, dass ich unmöglich an dem Ort gewesen sein konnte, den sie angegeben hatten, weil ich zum Beispiel 1943 im Gefängnis saß oder im Lager war. Blamable Situationen, die der Richter ganz einfach mit der Mitteilung an den Zeugen löste. Sie müssen sich also geirrt haben. Das konnte Herr Weinreb gar nicht gewesen sein. Womit der Zeuge dann gehen musste. Man wartete auf den zweiten Prozess. Man muss gewusst haben, dass die Untersuchung gegen mich, also die Verratsuntersuchung, auf ein totales Fiasko hinauslief. Inzwischen hatte sich durch die Publikationen, welche die bewussten politisch gelenkten Lügen der besonderen Staatsanwaltschaft aufdeckten, ein Komitee aus jüdischen Persönlichkeiten gebildet. Der Oberrabbiner von Holland aus Amsterdam präsidierte es, der Rabbiner von Rotterdam und einige bekannte holländische Juden, Akademiker, zum Teil auch Zionisten, waren Mitglieder. Dieses Komitee gab dann auch in der jüdischen Zeitung eine Erklärung des Desinhalts ab, dass es schon immer von meiner Unschuld überzeugt gewesen sei und dass ich im Gegenteil sehr, sehr viel Gutes im Krieg getan hatte. Das wusste die Regierung. Ich war inzwischen durch ihre Schuld zu einer heiß umstrittenen Persönlichkeit geworden. Seufzend dachte ich mir nur, wenn ihr mich alle nur endlich mal in Ruhe lassen würdet. Das Urteil von 3,5 Jahren, aufgrund dessen ich hätte freigelassen werden müssen, wurde von diesem Komitee heftig angegriffen. Es war auch in seiner Begründung mehr als komisch. Wie konnte man sich auch durch dumme Hartnäckigkeit in immer peinlichere Schwierigkeiten hineinmanövrieren lassen? Ich wollte wie immer, wenn einer in eine peinliche Situation gerät, helfen und den Prozess jetzt als abgeschlossen betrachten, zumal ich endlich doch auch einmal wieder zu meiner Familie zurückkehren wollte. Aber jetzt rührte sich auf einmal der Widerstand aus den Besetzungsjahren. Ich hatte mit ihm im Krieg nichts oder nur ganz am Rande zu tun gehabt. Ich war mein eigener Widerstand, wenn man das, was ich tat, so nennen möchte. Ich hatte zum Widerstand Kontakt, wenn ich Ausweise, Lebensmittelkarten oder Marken, wenn ich Adressen brauchte. Und er hat mir dann auch meistens gut geholfen. Ich hatte zugleich aber auch Angst vor seinen Methoden und vor allem vor einem Teil seiner Leute, weil diese in meinen Augen oft Abenteurer, Opportunisten, auch Räuber und Mörder waren. Ich hielt eine freundliche, kühle Distanz. Ihre Methoden waren ganz andere, als ich ertragen konnte. Dieser ehemalige Widerstand, der immer noch gut organisiert war, besaß einige Wochenzeitungen und Monatshefte. In ihren Redaktionen saßen auch bekannte holländische Schriftsteller, Künstler, Politiker. Man hatte 1947 noch ziemlichen Respekt vor ihnen. Denn viele hatten auch Angst, weil sie gar nicht so rein aus jenem Krieg hervorgekommen waren. Gerade bei den besonderen Staatsanwaltschaften und den Richtern gab es Leute, die im Krieg bewusst oder unbewusst in ihren gleichen Positionen mit den Nazis kollaboriert hatten. Nun hatte der Widerstand in der Urteilsbegründung vom November 1947 entdeckt, dass das Ganze ein Riesenskandal war, der auch sie anging Obwohl ich niemals mit ihnen zusammengearbeitet hatte, schlugen sie sich gleich auf meine Seite. Im Urteil figurierte als Hauptsache das Geld, denn sonst war mir kaum etwas anzulasten. Ich hatte im Krieg Geld kassiert für die Auswanderung, hatte es aber für andere Zwecke, also Unterstützung der Verfolgten, indem ich ihnen das Fliehen, das Untertauchen, ihre Papiere, ihren Aufenthalt im Versteck mitfinanzierte, verwendet. Was haben wir denn getan? Doch nur das. Das Urteil über Weinreb ist damit ein Urteil über uns, über die ganze Illegalität. Und was habt ihr im Krieg getan? Nichts im besten Falle, aber kollaboriert im Allgemeinen. Im Urteil stand auch ziemlich vage, es seien Menschen durch diese Geldsachen zum Teil verhaftet worden. Obwohl nicht bewiesen werden konnte, dass ich damit etwas zu tun gehabt hatte, wurde darauf hingewiesen, dass alle diese Leute mit erstaunlich kurzen Gefängnisaufenthalten davongekommen seien. Das wurde sogar zu meinen Gunsten ausgelegt. Was aber konnte ich dafür tun? Die Wahrheit ist, dass die Gestapo an all diesen Leuten nicht interessiert war, da sie nur den General von Schumann und seine Komplizen suchte. Die Geldbewahrer kamen deshalb mit Haft von einem Tag bis maximal einigen Monaten davon, ohne weitere Folgen. Überhaupt keinem und auch keinem anderen war weiter etwas geschehen. Beim Urteil über die Verwendung der Gelder war das in der Anklage Unklare, ob ich von jenen Geldern etwas für mich verwendet haben könnte, weggefallen. Denn die Zeugen erzählten, wie viel sie erhielten, und meine Armut während und nach dem Krieg bewies den Rest. Also was, fragten die Schriften des Widerstands, ist dann wohl seine Schuld? Vielleicht ist seine Schuld die, dass er als einziger etwas für diese Verfolgten getan hatte und ihr eben gar nichts. Ihr hattet das Ansammeln von Reichtümern und Status durch den Krieg im Kopf. Das war alles sehr gut für mich beabsichtigt und war auch recht. Es tat mir gewiss auch gut als Befriedigung. Also waren doch nicht alle Holländer so. Erst schien es, als ob man mich völlig vergessen hatte. Keiner rührte sich. Aber nun, nach mehr als 2 Jahren Untersuchungshaft, nach der Hetzkampagne der Staatsanwaltschaft zur Vorbereitung des Prozesses im Volk, nach dem Urteil, begann es heftig zu kochen. Was man dabei aber nicht bedenkt, vor allem bei solchen politischen Prozessen, wo der Ankläger eigentlich nur seine Sünden, einem allgemein akzeptierten Sündenbock, aufzuladen sucht, dass ein Freispruch dieses Sündenbocks zugleich ein Urteil über alle Ankläger, über die Behörden, die das alles zugelassen, über das Volk, das sich mit der Hetzkampagne befriedigte, bedeuten würde. Jetzt noch mehr als zuvor war es unmöglich, mich als schuldlos freizulassen. Zu meiner Verteidigung kam jetzt ein zweiter Anwalt hinzu, ein bekannter Führer einer orthodoxen jüdischen Weltorganisation, ein tüchtiger Advokat, seit 1927 ein persönlicher Freund von mir. Während der Besetzung war er, da man solche Leute dazu brauchte, auch Mitglied des jüdischen Rates, Präsident der Sektion Utrecht. Er bot sich freiwillig an, diesen Skandal endlich richtig aufzudecken. Ich schluckte das alles, weil mir, wie bis heute und wohl immer, die Beschäftigung mit der Tora, der Bibel, die Hauptsache, Inhalt meines Lebens geworden war. Alle diese Faktoren zusammen haben wohl den Minister, den Vorgesetzten jener besonderen Staatsanwaltschaft, bewegt, Berufung gegen das Urteil einlegen zu lassen. Es war jetzt jedermann klar, dass es um nichts anderes ging, als mich weiter so lange wie möglich festzuhalten. Nach 3 Jahren war Neues nicht mehr zu erwarten. Trotz all den Berichten über meine Verderbtheit in den Zeitungen und den Aufrufen, gegen mich auszusagen, war man in der gewünschten Richtung keinen Schritt weiter gekommen. Als die Sonderstaatsanwaltschaft von ihrem Chef dazu aufgefordert, ich war inzwischen viel zu wichtig geworden, als dass man es diesem nicht sehr tüchtigen, etwas abnormen Mann allein überlassen konnte, Berufung gegen das Urteil vom November 47 einlegte, fanden es meine Anwälte richtig, nicht auf mich zu hören und auch Berufung einzulegen. Die Frist reichte gerade noch. So musste ich jetzt wieder warten, von einem Tag zum anderen, wann endlich die Berufung vor dem besonderen politischen Kassationshof behandelt werden würde. Inzwischen versuchten Polizei und Staatsanwaltschaft emsig, mit immer schlimmeren Erpressungsmethoden weitere Beweise gegen mich zu sammeln. Sie besuchten jetzt Leute im ganzen Land, erzählten, um welchen Schurken es sich bei mir handelte, und rieten bestimmten Personen, die selber keine so ganz reine Weste hatten, gegen mich auszusagen. Aber auch das sogenannte Weinrebkomitee wurde immer aktiver. In den Vereinigten Staaten fing man an, von einem Fall Dreyfus in Holland zu sprechen. Es wurde immer peinlicher. Holland hatte mit Indonesien Schwierigkeiten, Revolution, Krieg, die Welt schaute überkritisch zu. Und dazu nun noch der Fall mit diesem verdammten Weinreb. Es ist heute oft von Pressure Groups die Rede. In diesem Fall wirkte eine solche. Leute, die im Juni 45 schon dabei waren, bildeten mit neu hinzugekommenen schon bald eine geschlossene Phalanx. Sie zwangen die Behörden, mit ihren Methoden alles zu tun, mich irgendwie für schuldig erklären zu lassen. Es dauerte bis April 1948, bis der Fall vor dem besonderen Kassationshof behandelt werden konnte. Jedermann erwartete, dass dieser mich freisprechen würde. Die Sitzung wurde eine Überraschung für mich, da ich in dem Präsidenten einen Mann erkannte, der im Krieg, als die holländischen Studenten streikten, weil sie nicht bereit waren, eine Loyalitätserklärung für die Nazis zu unterschreiben, im Gegensatz zu vielen anderen Professoren an der Universität blieb und sich sogar von den Nazi-Behörden neu ernennen ließ. Leute, die sich so verhalten, sind natürlich in jedem Land eher die Regel. Seine Wichtigkeit wog so schwer, dass man das einfach vergessen musste. Es gab nach 45 in Holland Minister, die im Krieg als Professoren nur für Studenten Vorlesungen hielten, die eine Loyalitätserklärung für die Nazis unterschrieben hatten. Denn die anderen waren entweder verhaftet oder untergetaucht. Im Laufe der Jahre sind bis heute so viele Fälle dieser Art von Kollaboration herausgekommen, dass manche Zeitungen es bedauern, dass jene Generation inzwischen fast ausgestorben ist und man nur noch historisch solche Fakten mitteilen kann. So wurde vor einigen Jahren bekannt, dass ein holländischer General vor 1940 den Nazis allerlei strategische Geheimnisse verraten haben sollte. Ihm geschah natürlich auch jetzt nichts. Ein wichtiger Politiker musste zurücktreten, Leute vom Radio, Künstler, Richter ohne Ende. Der spätere NATO-Generalsekretär und frühere Minister des Äußeren soll zwar vor dem Krieg Mitglied der NSB, der holländischen Nazi-Partei, gewesen sein. Er behauptete, sein Bruder hätte ihn ohne sein Wissen als Parteimitglied eingetragen. Man lachte bitter. Es war inzwischen schon viel zu viel herausgekommen. Man konnte es nicht mehr hören. Und dann hatte nicht fast jeder unter seiner Verwandtschaft einstige Nazi-Anhänger, SS-Leute, sonstige Sympathisanten aus jener Zeit? Man scheute sich nicht darauf hinzuweisen, dass ein Bruder des damaligen Justizministers SS-Mann gewesen sein soll, wie auch ein Schwager des Finanzministers. Aber was konnten die Minister dafür? Nun, als ich hörte und sah, wer der Präsident war, wusste ich schon Bescheid. Der Mann snärte, zynisch reden, überheblich. Wie zu erwarten war, hieß es nach 2 Wochen wieder, wie im Mai 1947, es sei vieles offenbar nicht tiefschürfend genug untersucht worden, es müssten wiederum neue Untersuchungen stattfinden, ein besonderer Richter müsste mit diesen neuen Untersuchungen beauftragt werden. Also wieder zurück in die Untersuchungshaft. Man schien mich nicht endgültig verurteilen zu können. Nun, meinetwegen, ich hatte genug zu tun. Und schließlich war ich kein echter Gefangener. Man konnte mir alles bringen. Bücher, Hefte, Zeitungsabonnements, besondere Nahrung, Korrespondenz. Nur hatte man Angst, mich jetzt schon nach inzwischen 3 Jahren laufen zu lassen. Der neue Richter, der neue Beschuldigungen, ausgebesserte, zu untersuchen hatte, war zu meiner Überraschung derselbe ältere Herr, in meinen damaligen Augen als 37-Jähriger, der adlige Gentleman vom Sommer 47, der damals nichts Brauchbares hatte herausfinden können. Jetzt bekam er erneut den Auftrag, noch weitergehend alles zu untersuchen. Und so war der Sommer wiederum mit neuen Zeugenverhören angefüllt. Ich hatte, außer einigen Gegenüberstellungen, damit nicht viel zu tun. Seit Juni 45 wurde untersucht. Zuerst von der politischen Polizei bis zum April 46. Dann von den beiden für diesen Fall beauftragten politischen Polizisten unter jenem aus der Vorkriegszeit bewährten Adjutanten. Als dritter kam der Sonderstaatsanwalt bis Mai 1947 daran. Dann der Richter mit seinen monatelangen Untersuchungen im Sommer 47 und nach dem Prozess vom November 47 wiederum eine aktivierte Recherche auf neue Fälle, man könnte sagen fünfte Instanz. Und jetzt sollte die sechste Phase der Untersuchungen kommen, beauftragt vom besonderen Kassationshof. Das war die Episode »Der Skandal wird aufgedeckt«. Die nächste Episode lautet »Vierter und letzter Anlauf, mich rechtskräftig loszuwerden«.